60% der niedergelassenen Hausärzte sind tatsächlich über 60 Jahre. Und da wird die Frage sein, wird jeder Hausarzt tatsächlich einen Nachfolger finden? Da kann man eigentlich nicht davon ausgehen. Es gibt ja nicht viel, worüber die KV tatsächlich Lobeshymnen bekommen, aber unsere mobile Arztpraxis, damit können wir mal ein bisschen punkten. Ansonsten sind wir ja eigentlich immer der Buhmann. Also das ist für mich so ein Zukunftskonzept, wie ich es mir vorstellen kann. Ein Krankenhaus ist ein stationärer Versorger. Und ich meine, diese Ausweitung in den ambulanten Bereich oder sowas, dafür ist das Krankenhaus ja gar nicht gemacht. Ohne finanzielle Möglichkeiten werden wir keine Gestaltung finanzieren können. Geplant ist auch fürs nächste Jahr zwischen...
So geht ambulant. Der Podcast, in dem Praktiker zeigen, wie ambulante Versorgung wirklich funktioniert.
Andreas, schön, dass du da bist. Du bist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KV Rheinland-Pfalz und Arzt, kommst aus der ambulanten OP-Praxis und viele kennen dich aus dem Talk mit Doc Bartels, deinem Podcast. Heute geht es darum, wie ambulantes Operieren, Praxisbetrieb zusammen konkret funktionieren, was Entbudgetierung, Hybrid-DRGs wirklich verändern, welche Rolle ASV, PAs, Community Health Nurses spielen und welche aktuellen Projekte du in der KV hast und was es vielleicht auch für Zukunftsaussichten gibt.
Ja, lieber Andi, willkommen bei uns im Podcast, obwohl wir bei dir in deinen Räumlichkeiten sind, hier in der KV Rheinland-Pfalz in Mainz. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, also erstmal, ich würde sagen, mindestens 20 Jahre und haben dann auch zusammen diverse Themen bestritten, waren beide im Vorstand der Deutschen Praxisklinikgesellschaft. Du hast eine Praxisklinik betrieben, ich auch. Und wir haben uns ständig ausgetauscht und quasi unser Leiden geteilt. Danach hast du jetzt wirklich einen anderen Weg eingeschlagen. Du bist nun berufspolitisch aktiv, bist bei der KV. Erzähl doch mal, wie bist du da hingekommen? Was hat dich aus deiner Arbeit in der Praxisklinik geprägt? Was hast du mitgenommen? Und wo führt das alles hin?
Ja, wo führt das alles hin? Ja, ich habe dich groß wachsen sehen, sozusagen.
Ja,
das stimmt. Das war eigentlich eine schöne Zeit, eine aufregende Zeit. Und uns haben auch damals ja schon viele berufspolitische Themen halt einfach beschäftigt. Und wir mussten uns damit auseinandersetzen. Wir waren was Neues auf dem Markt. Wir hatten aber noch keine Regeln. Und das mussten wir uns alles auch erst hart erarbeiten, indem wir, wie gesagt, in das Vertragsgeschäft eingestiegen sind mit den Krankenkassen und. Aber klar hat mich das geprägt. Ich war natürlich von Anfang an da berufspolitisch sehr, sehr mit engagiert. Anfangs sogar im Vorstand des Berufsverbandes Ambulantes Operieren, BAO war ich im Vorstand. Dann natürlich im Bereich der Anästhesie. Ich war auch langjährig Landesvorsitzender der Anästhesiologen der Niedergelassenen hier in Rheinland-Pfalz. Und dann kam ich natürlich über das ambulante Operieren noch in die AAOZ, das heißt, das war ja die Arbeitsgemeinschaft Anästhesiologischer OP-Zentren und aus dem entstand dann die Praxisklinikgesellschaft und da bin ich dann auch der Präsident geworden und insofern hat mich das immer alles schon berufspolitisch geprägt und dann gab es plötzlich die Möglichkeit und die Notwendigkeit, hier einen neuen fachärztlichen Vorstand zu installieren. Und dann habe ich sozusagen zugegriffen, weil ich natürlich auch mit dieser Expertise aus dem ambulanten Operieren hinaus auch mal sozusagen in der KV-Welt meine Expertise mit einbringen mochte. Wir wissen selbst, weder die Anästhesie noch der ambulant operative Bereich ist eigentlich in diesen berufspolitischen Gremien tatsächlich adäquat vertreten. Ich darf sagen, ich bin der Einzige in der KBV, der Einzige in der KBV, der überhaupt wusste, was eine DRG ist. Ja. Insofern war das dringend notwendig, glaube ich, da auch in diese Gremien mit reinzugehen. Und natürlich ist das nur ein Teil meiner Tätigkeiten innerhalb der KV, aber auch ein wesentlicher Teil.
Ja, das schockt mich nicht, was du da berichtest. Und es freut mich sehr, ich kann mich gut daran erinnern, als ich die Info bekommen habe, dass du da wirklich dann gewählt wurdest. Das stand ja nicht ganz, ganz fest, war ja nur eine Hoffnung, die dann ja wahr geworden ist. Und wie würdest du denn das Thema Vergütung auch jetzt anknüpfen an unseren letzten Podcast, wo man aus der Betreiberseite, der Operateursseite das so ein bisschen auch sehr, sehr leidlich dargestellt hat, dass es einfach unterfinanziert ist. Wenn wir jetzt mal auf dieses Thema überschwenken, was meinst du, wo drückt da der Schuh? Was hat sich seitdem verändert, seitdem du raus bist? Und wo entwickelt sich das alles hin?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also wir haben uns ja alle immer darüber geärgert, dass der EBM für uns eben halt nicht auskömmlich war. Es hat ja nicht funktioniert. Auch wir konnten viele Leistungen in meiner Tagesklinik damals eigentlich nur über die Möglichkeit der integrierten Versorgungsverträge mit den Krankenkassen tatsächlich erbringen. Das der EBM war einfach für uns schlecht kalkuliert. Und das ist er nach wie vor. Ja. Leider ist es so, dass in der KBV-Welt, wie gesagt, immer noch eben diese Maßgabe ist, dieses Standardbewertungssystem zu nutzen, um zu kalkulieren, wie nachher die Vergütung einer ärztlichen Leistung aussieht. Das mag bei der einen oder anderen Seite gut sein, aber es zeigt auch in der Differenz zum Beispiel, es gibt eine Operation, die nicht nach dem Standardbewertungssystem kalkuliert ist. Ich weiß nicht, ob du schätzen kannst, welche das ist.
Ich will mich da nicht aufs Glatteis bewegen.
Das ist der Katarakt. Die Katarakt-OP. Und die Katarakt-OP, und ich glaube, da sind wir uns relativ einig, das war immer eine Vergütungsgrundlage, die sich gelohnt hat, auch für den Operateur, auch mit dem wir auch gut arbeiten konnten. Genau. Aber alle anderen, die sind so dermaßen unterbewertet gewesen, dass das nicht funktioniert hat. Insofern ist das Neue, du hast ja gefragt nach der Zukunft, diese Neuausrichtung der Hybrid-DRGs bietet natürlich auch für das ambulante Operieren eine Maßgabe, tatsächlich zu einer adäquaten Vergütung zu kommen. Wenn du das vergleichst, was haben wir damals für Verträge gemacht mit den Krankenkassen? Wenn du diese Preise nimmst und die Preise, die jetzt errechnet worden sind, teilweise bei den Hybrid-DRGs, dann sind das doch sehr ähnliche Kalkulationen. Ne? Also ich glaube, wir haben damals vereinbart gehabt für eine Leistenbruchoperation im IV-Vertrag 1750 Euro und jetzt liegt die Hybrid-DRG bei 2,2 oder 2,3 oder sowas. Also das passt eigentlich ganz gut. Also jetzt kommen wir langsam auf ein Niveau, mit dem man tatsächlich auch im ambulant operativen Bereich mit dem Setting, das wir haben, dass wir uns auch immer vorgegeben haben, weil wir wollten eine hohe Qualität machen. Mit dem Setting können wir dann auch mit den Preisen leben.
Jetzt sind wir schon direkt voll 0 auf 100 direkt drin im echt heißesten Thema der Saison fast. Das Thema Hybrid-DRG 26, insgesamt Hybrid-DRG. Haben wir schon unzählige Male darüber berichtet, ist auch immer in jeder Gazette steht es. Die Architektur der Hybrid-DRG bis jetzt lässt ja zu wünschen übrig, hat auch Architekturfehler, Stichwort Sachkosten, die dann aus dem stationären Bereich im Einkaufspreis kalkuliert, auch für Niedergelassenen gelten, aber andere Preisthemen darstellen. Du sagst jetzt, es entwickelt sich in die richtige Richtung. Weißt du da eventuell schon mehr? Und das nächste Thema ist, es ist ja nur ein partieller Lichtblick, weil wir wissen ja alle, im Gesetz steht ja auch Absenkung auf 115b bis 2030. Wie siehst du das? Wird das beibehalten werden oder wird sich das ändern müssen? Vielleicht zwei Fragen in einem.
Sollte nie zwei Fragen in einem stellen. Okay, gehen wir zur ersten Frage momentan. Also momentan ist die Situation so und das ist eigentlich, sagen wir mal, für uns auch als KBV-Ebene, ja, als Verhandlungsebene halt wirklich ein ungünstiger Zustand. Es ist in der Kalkulation ein relativer Closed Job. Macht das INEG. INEG ist direkt untergeordnet dem BMG. Wir haben gar keine Einflüsse darauf. Und INEG bedient sich im Wesentlichen natürlich der Zahlen der Kalkulationskrankenhäuser. Und natürlich, wir liefern dem INEG jetzt auch Daten und Zahlen. Aber was jetzt schon mal ein Problem ist, also in der Neuberechnung der neuen DRGs, da gibt es jetzt zum Beispiel Hybrid-DRGs, da haben wir gar keine Zahlen im ambulanten Bereich, können wir gar nichts liefern. Also da steht jetzt praktisch auf dem ambulanten Bereich eine Null. Ja, also die Klinik gibt einen Preis vor, den sie haben und bei uns steht Null. Ja, wie willst du denn daraus jetzt
einen Preis? Ich hoffe, da wird kein Prozent gebildet.
Wie willst du da einen Preis matchen? Das ist schon schwierig. Ja.
Und das liegt daran, dass eben kein Meldewesen besteht von den Praxen, von den OP-Zentren zu euch dazu wahrscheinlich.
Ja, also ich glaube, dass diese Leistung durchaus auch im vertragsärztlichen Bereich gemacht worden sind, aber nicht über EBM. Also die sind nicht über uns abgerechnet worden, sondern die sind dann tatsächlich im Direktvertrag mit den Krankenkassen gemacht worden. Also wenn du die großen kardiologischen Kliniken siehst, Praxiskliniken siehst, die haben auch alle Verträge gehabt mit den Krankenkassen. Und das heißt, wir haben da einfach kein Zahlmaterial. Und das wird also schon schwierig sein, wie das zu kalkulieren ist. Dann die Aussicht, ja, also da finde ich, muss man ganz ehrlich sagen, man kann ja nicht unglaublich viel über unseren vorherigen Gesundheitsminister lobend erwähnen, aber in dem Bereich hat er doch ein bisschen was angeschoben und hat also massiven gesetzlichen Druck ausgeübt. Und der besteht natürlich jetzt auch weiter. Das heißt, es müssen also bis zu 1 Million stationäre Eingriffe in diese Hybrid-DRG überführt werden. Und wie gesagt, das INEC muss diesem Auftrag gerecht werden und hat dementsprechend jetzt auch die Vorschläge gemacht. Vorschläge liegen auf dem Tisch. Ich habe auch die Kalkulationsgrundlagen, also die Tabellen vom INEC, auch erst vor 3 Wochen erhalten. Ja, es sind eine riesige Anzahl an OPS-Ziffern da drin, aber wir haben nicht den Grupper dazu. Wir können also momentan nicht ersehen aus dieser OPS, in welchen Hybrid-DRG dann wandert. Aber diese Hybrid-DRGs, die sind auch aufgeführt und da ist die Preiskalkulation so, dass ich einfach jetzt über einen groben Daumen sage, da haben wir teilweise sogar eine Aufwertung der bisherigen Hybrid-DRGs nochmal drin. Und das, was ich jetzt so überblicken kann, ist das eigentlich von der Vergütung her ganz gut. Das ist aber noch nicht der Preis, der am Schluss übrig bleibt, weil das Ganze geht jetzt in den erweiterten Bewertungsausschuss. Und im erweiterten Bewertungsausschuss, und da sitzen ja dann der GKV-Spitzenverband auch mit drin, da werden diese Preise dann noch einmal diskutiert und miteinander verhandelt. Und wir wissen es alle, da wird dann natürlich noch ein bisschen nach unten gedrückt. Wir schauen dann mal, was es ergibt. Ja, also momentan schwierig, tatsächlich da schon eine Aussicht direkt zu benennen. Es gibt ein paar positive Geschichten, du hast es angesprochen, es war diese Kalkulation schwierig für uns seitens der Sachkostenproblematik. Im Krankenhaus wird das natürlich offenbart in der Kalkulation, bei uns ist es beim Sprechstundenbedarf gelaufen und im Sprechstundenbedarf, da haben wir wiederum dann auch keine Zahlen, Daten, Fakten. Für unsere Operateure war das natürlich super, sie hatten da keine Kosten, sondern haben einfach ein Rezept ausgestellt. So, das muss jetzt irgendwo mit eingepreist werden und nach langen Verhandlungen hat man sich jetzt geeinigt, tatsächlich diese Sachkosten in einem Anhang 4 sozusagen zu der Kalkulation mit dazuzugeben, sodass ich hoffe, dass wir da zu einer adäquaten Sachkostenkalkulation kommen.
Das ist ja wirklich eine Novelle, muss man ganz ehrlich sagen. Das löst ja auch dann, ich sag mal, den Hauptstreitpunkt dieser Hybrid-DRG ab, nämlich dass gegebenenfalls ein Anreiz besteht, ein Material wegzulassen oder ein anderes zu nehmen, was nicht dieselbe Qualität hat. Ne? Jetzt mal ohne den Ärzten vorzuwerfen, dass sie das auch wirklich tun. Aber das wird damit eliminiert und man kann eben ganz frei planen, ohne eben das Geld mit einzurechnen.
Ne? Ja, das war das Hauptproblem. Also nicht von allen DRGs, aber einzelne DRGs mit einem hohen Sachkostenanteil. Da war es gar nicht so, dass der Arzt überlegen musste, ob er das Material nimmt oder nicht, sondern wenn er das genommen hat, wusste er schon von Anfang an, dass er massiv ins Defizit gerät. Also hat er entweder A, die Operation gar nicht erst angeboten oder B, hat er dann eben halt zu einem kostengünstigeren Verfahren gewechselt. Und das sieht man ja auch, wie gesagt, das sind ja immer große Cluster. Also eine Leistenbruchoperation, also eine Bruchoperation, eine Hernienoperation. Da gibt es eine kleine Hernie mit, ich sag mal, so einem kleinen Schnitt. Es gibt aber auch eine Bauchwandhernie, da brauchst du ein riesiges Netz, um diese Hernie eben zu decken. Und da kostet allein dieses Netz 2000 Euro. Ja, wenn dann der Eingriff mit 2000 Euro bewährt ist und da sind die Sachkosten mit drin, dann kann sich jeder ausrechnen, das geht nicht.
Ja, aber das bleibt natürlich weiterhin bestehen, dass eben in diesen Hybrid-DRGs teilweise wirklich sehr unterschiedliche Leistungen eine Pauschale laufen. Ne?
Und das stimmt.
Da wird weiterhin sicherlich Anpassungspotenzial sein. Vielleicht letzte Frage dazu, um noch auf die anderen spannenden Themen zu kommen, ist das Thema Perspektive. Du sprichst jetzt hier gerade echt von einem, ja, wie ich finde, einem Lichtblick, also einem positiven Ergebnis, was ja wirklich echt Motivation ins System reinbringen könnte, wenn es so bleiben würde und die Perspektive sich so ausrichtet. Wie siehst du diesen von mir angesprochenen Passus, dass das per Gesetz jetzt erstmal, zumindest wenn man es nicht verändert, bis 2030 auf 115b-Niveau abgesenkt werden soll?
Ja, also das ist eine gesetzliche Vorgabe. Also da werden wir nicht drum rumkommen. Aber 115b bedeutet jetzt nicht EBM, sondern 115b bedeutet eine Neukalkulation tatsächlich auf Maßgabe der Kostenstrukturen. Und da müssen jetzt praktisch die Krankenhäuser die Kostenstrukturen liefern. Und wir müssen das auch. Wir haben jetzt nur das Problem, dass wir da eben, ich sag mal, nicht so die Zahlen, Daten, Fakten haben. Wir sind momentan im Gespräch, wie wir das gestalten. Aber aus diesen zwei Kalkulationsgrundlagen entsteht dann ein Preis. Also die Befürchtung, dass es dann irgendwann tatsächlich auf der EBM-Basis von 2022 oder 2023 wieder zurückfällt, ja, da muss ich also, glaube ich, keine Befürchtung machen. Dann wären auch die Krankenhäuser schlagartig pleite. Die sind ja jetzt schon unter der Maßgabe dieser Einführung der Hybride. Das ist die größte Bedrohung der Krankenhäuser schlechthin. Ja, das ist wirklich das ist ganz massiv. Ich bin auch in einem Gremium, also ich mit der Krankenhausversorgung in der Zukunft da auseinandersetzt und sowas. Davor haben die größte Angst. Also da müssen sie wirklich sich wandeln, umbauen, effektiver werden, kosteneffektiver werden. Das finde ich auch nicht schlecht. Ja, da kriegen sie mal einen Tritt in den Popo, ja, dass sie da mal ein bisschen effizienter werden. Das ist möglich, das zeigen wir ja in der Praxisklinik, ja, dass das möglich ist. Aber wie gesagt, wir werden nicht auf dem Preisniveau runterfallen auf EBM-Basis, sondern auf einem wirklich sachgerecht kalkulierten Kostensatz.
So ist ja auch unser Podcast aufgebaut, So geht ambulant. Wir sprechen ja immer mit Praktikern, die das schon machen, ja. Die zeigen eben, wie es funktionieren kann.
Genau.
Und damit können alle zuhören und sich daraus ihre Erkenntnisse auch nehmen. Und es ist natürlich, ne, als Ex-Klinikdirektor genau das, was du sagst, das ist unsere größte Sorge damals gewesen. Die Hybrid-DRGs, die einfach, sage ich in jedem Podcast, ne, weniger Vergütung erzeugen, die dann auch weniger Bettenbelegung erzeugen dadurch. Und da muss man sich Gedanken machen, wie bringe ich die Patienten eben in einem schnelleren Setting wieder rein, wieder raus, weil ich viel weniger Geld zur Verfügung habe und auch ein anderes Personalsetting benötige.
Ja.
Und da wollte ich gerne mal mit dir drüber sprechen. Du hast eben gesagt, diese 1 Million bis zu 1 Million mehr Fälle, Hybrid-DRG nächstes Jahr. Können das denn die einzelnen Sektoren und jetzt mal speziell der ambulante Sektor überhaupt abbilden?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage und die wird mir natürlich auch immer ständig dann gestellt oder auch der KBV gestellt und das sagt ja dann die Deutsche Krankenhausgesellschaft, ihr könnt das gar nicht, ja, ihr kriegt das gar nicht geregelt. Ich glaube auch, dass das in einem gemeinsamen Setting geschehen muss, also dass sowohl die Krankenhäuser das anbieten, wie wir auch. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir im vertragsärztlichen Sektor tatsächlich auch die Kapazitäten haben. Und wenn der Anreiz gegeben ist und wir auch, ich sag mal, eine Zukunftsperspektive haben, die Investition tatsächlich dann, ich sag mal, auch trägt für die Zukunft, dann glaube ich, dass der vertragsärztliche Sektor sich da wirklich aufstellen kann. Und ich war schon immer der Meinung, dass wir in diesem Bereich der vertragsärztlichen Versorgung eigentlich immer noch viel zu eingeschränkt waren. Ja, ich ärgere mich zum Beispiel auch über die Tatsache, dass auch in der neuen Krankenhausreform diese sektorübergreifenden Versorgungszentren nach wie vor den Klinikstatus haben müssen. Warum kann ein Vertragsarzt oder eine Gruppierung von Vertragsärzten nicht eine ähnliche Einrichtung gestalten in der Vertragsärztenversorgung? Und das nehmen sie uns einfach immer wieder ab. Ja, sie wollen das immer wieder in die Hoheit des Krankenhausplanungsausschusses, damit in die Hoheit des jeweiligen Landesministeriums und wir bleiben außen vor. Also wir haben immer da das Problem gehabt, das ging uns ja schon immer so, auch mit 115b, die Erweiterung der ambulanten Möglichkeiten für das Krankenhaus. Das wurde immer weiter erweitert. Aber wir durften nie einen Schritt sozusagen in die etwas, ich sage mal, tagesklinischere Versorgung machen. Und da liegt, glaube ich, meiner Meinung nach auch ein Hauptproblem der politischen Denke, dass sie da nicht bereit sind, tatsächlich auch mal unseren Sektor sich anzuschauen und zu sehen, was wir alles leisten können.
Wie könnten denn Kooperationsmodelle für dich denn aussehen, wenn du sagst, es gibt den ambulanten, den stationären Bereich, den Sektor? Was für Möglichkeiten siehst du?
Naja, wir hatten sogar schon solche Kooperationsmodelle und ich glaube, die werden auch in Zukunft gestaltet werden. Also da, wo tatsächlich, ich sag mal, ambulant operative Einrichtungen da sind oder wo einer vielleicht sogar überlegt, eine ambulant operative Einrichtung im vertragsärztlichen Sektor aufzubauen, da kann er durchaus auch mit dem Krankenhaus kooperieren und kann sagen, hier, ihr könnt eure ambulanten Eingriffe in meinem Setting wesentlich kostengünstiger durchführen. Bei uns läuft das effektiv, patientennah und braucht nicht parallel was aufzubauen. Also die Kranken, das ist ja so ein Argument auch vom Dr. Kass, nach dem Motto, ja, der baut sich eine Parallelstruktur zu uns Krankenhäusern auf. Ja, ein Krankenhaus ist ein stationärer Versorger. Ja, und ich meine, diese Ausweitung in den ambulanten Bereich oder sowas, dafür ist das Krankenhaus ja gar nicht gemacht. Ja, meine These ist ja, und Dr. Gass sagt ja, nur Krankenhäuser können das qualitativ hochwertig. Also das haben wir, glaube ich, schon lange widerlegt. Ja, und auch ein Herr Dr. Gass, der bei mir sogar in meinem ambulanten Zentrum war und sich das angeguckt hat, damals hochbegeistert war, trotzdem behauptet er immer noch, nur wir Krankenhäuser können das tatsächlich in der hohen Qualität. Und ich sage, wie gesagt, es bedarf für eine hohe Qualität, ich zitiere da auch die Praxisklinikgesellschaft, es besagt keine langen Krankenhausflure und einem Leichenkeller, ja, um hohe Qualität zu machen, sondern wir können das wesentlich besser gestalten teilweise und vor allem wesentlich patientennah, freundlicher, angenehmer.
Du sagst wieder, es scheitert wieder an der Sektorgrenze, die auch nach 40 Jahren noch eigentlich fast unverändert da ist. Das heißt, Kooperationen, die eigentlich notwendig sind, weil einmal die Demografie drückt, weil das Personal nicht da ist, weil vielleicht auch der Prozess gemeinsam neu gedacht werden muss. Was ist denn aus deiner Sicht, wenn man sich jetzt dieses Thema Primärversorgungszentrum anguckt, also der Ort, wo Leistung erbringt, wenn ein Krankenhaus teilweise geschlossen wurde oder zumindest nicht mehr voll da ist? Da gibt es ja schon Ideen und Möglichkeiten. Man könnte auch als Niedergelassener eine MVZ-Struktur aufbauen, eine Primärarztstruktur, darauf eine Facharztstruktur. Dann könnte man ein OP-Zentrum anflanschen und dann hätte man auch vielleicht die Möglichkeit, mit einer Privatkrankenanstalt Privatpatienten stationär aufzunehmen, würde aber immer wieder bei den GKV-Patienten scheitern. Und es ist natürlich ein riesen Verwaltungsapparat, diese individuellen Personen und Leistungserbringer zusammenzuführen in dieser Thematik, um dann auch die Vorzüge zu nutzen, wie einen gemeinsamen Tresen, Datenschutz, Arbeitnehmerüberlassung, Umsatzsteuer. Ne? Da sind ja 1000 Fallstricke dabei. Was meinst du, wär der richtige Hebel, wo man einmal ansetzen müsste, um das gemeinsam vom Krankenhaus, vielleicht ja auch einer KV, einer Kommune und Leistungserbringer, die an dem Ort Lust haben, gemeinsam Versorgung zu gestalten, zu realisieren?
Also es gibt tatsächlich solche gemeinsamen Überlegungen und wir arbeiten auch mittlerweile sehr eng auch mit den kommunalen Trägern zusammen, weil natürlich da der Druck unheimlich groß ist, weiterhin die Gesundheitsversorgung vor Ort zu gestalten. Wir haben, da gibt es ein schönes Beispiel daraus, wo man aber die Problematik sieht. Also wir haben jetzt zwei Krankenhäuser in der Region, das war Cochem und Zell. Beide Krankenhäuser laufen so mäßig, sage ich mal. Und man hat sich dann entschlossen, auch gemeinsam mit dem Ministerium zu sagen, okay, eins der Krankenhäuser macht zu, das andere ist in 30 Kilometer Entfernung, also überhaupt kein Problem. Das andere Krankenhaus könnte dann eventuell von der Patientenstruktur, die sie dann übernimmt, eventuell sogar noch sich ein bisschen besser aufstellen. War dann aber ganz klipp und klar, vor Ort muss irgendeine Alternative entstehen. Irgendeine Alternative, die ich nicht unbedingt notwendigerweise so sehe. Aber ja gut, also das war dann eben halt der Druck aus der Bevölkerung. Da gab es natürlich auch sofort Bürgerinitiative und. Und da ging es natürlich darum, da wurden wir als KV sofort angefragt, ja, könnt ihr denn da, wenn da ein MVZ entsteht, das Krankenhaus hat gesagt, der Träger hat gesagt, wir machen dann da ein MVZ, könnt ihr dann da sozusagen eine 24/7 Bereitschaftspraxis installieren? Ja, das könnten wir schon, aber das werden wir nicht tun, weil das können wir nicht finanzieren, das trägt sich nicht. Da werden auch, das haben wir ja in anderen Bereitschaftspraxen, da kommen 2 bis 3 Patienten in der tiefen Nacht. Also man kann bei der Vergütung sich ausrechnen, dass man den Arzt dafür nicht bezahlen kann, die Einrichtung nicht bezahlen kann. Dafür muss in der Notfallversorgung, ich hoffe, da kommt ja jetzt auch ein Notfallreformgesetz, dafür muss dann irgendwie Sorge getragen werden. Und bei der MVZ-Struktur haben wir ein ähnliches Problem dann gehabt. Da haben die gesagt, ja, wir können das machen. Also wir machen dann innere Medizin und wir brauchen dann ein bisschen Kardiologie. Und dafür brauchen wir aber unbedingt das Röntgen. Ne? Da steht natürlich eine Röntgenanlage in dem Krankenhaus. So, und dann haben wir gesagt, naja gut, also wir setzen uns dafür ein. Das Ministerium hat uns auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Wir setzen uns dafür ein. Ihr kriegt tatsächlich eine Sonderbedarfszulassung für die Radiologie dann. Haben wir auch durchgesetzt im Zulassungsausschuss. Was ist passiert? Die umliegenden Radiologen haben einen Widerspruch formuliert mit Anwälten. Das liegt jetzt im Berufungsausschuss. Und ich sage dir jetzt schon, das wird nicht funktionieren, weil dann ist wiederum die Bedarfsplanung nicht mitgerechnet worden. Und das ist wiederum etwas, was wir ständig dem Ministerium auch immer entgegenhalten. Wir haben da noch eine Bedarfsplanung. Das müsst ihr auch noch bedenken. Ja? Und wenn ihr da solche Dinge etabliert, die noch querfinanziert werden oder sowas, dann werden sich die dortigen Niedergelassenen wehren. Also das sind viele Dinge, die nicht ineinander greifen. Und kommt immer noch dazu eben dieser politische Druck, Krankenhaus oder irgendeine Art der Einrichtung dort zu erhalten. Mir wäre es lieb, wenn die Politik da auch mal klare Worte fasst und sagt, okay, es wird nicht mehr so sein, wie es früher ist, dass du um jede Ecke einen Onkel Doktor hast mit einer kleinen Praxis und es wird auch nicht so sein, dass du jeweils dein kleines regionales Krankenhaus hast. Du musst eventuell weitere Wege in Kauf nehmen, aber da hast du dann die Sicherheit einer höheren Qualität und da haben wir auch dann das notwendige Personal dazu.
Würdest du sagen, es gibt für das, was man als Bedarf vor Ort wahrnimmt, was du ja auch gerade sehr gut beschrieben hast, einfach noch nicht die richtigen Schubladen, damit alle mitarbeiten können? Ist das so die Quintessenz daraus? So im Sinne von, das Finanzamt braucht eine Schublade für die Art der Versorgung. Die KV braucht eine Art der Versorgung. Niedergelassene müssen verstehen, da wird mir nichts weggenommen. Das ist Teil der Sicherung der Versorgung. Wie würdest du es einschätzen?
Ja, das ist ein schönes Beispiel mit den Schubladen. Ja, ja, ich glaube, wir müssten da müsste generell was dazu passieren, was nicht so ganz einfach umzusetzen ist, aber was meiner Meinung nach der Gamechanger wäre. Und ich sag mal, das ist ein dickes Brett, das man bohren müsste, aber wir haben zwei unterschiedliche Finanzierungssysteme. Wir haben das duale Finanzierungssystem des stationären Bereichs, ja, dass also die Investitionskosten vom Land getragen werden und das haben wir im niedergelassenen Bereich nicht, da sind in unserer Gebührenordnung die Investitionskosten drin. Du wirst das also nie zusammenfügen können, das geht schon mal gar nicht. Und du hast immer diesen politischen Druck nach dem Motto, wenn das Krankenhaus zumacht, werde ich nicht wiedergewählt. Der wendet sich natürlich an seinen Parteifreund, der ist gerade Minister und hat gesagt, du musst jetzt was tun, dass das Krankenhaus, ob das effektiv und notwendig ist, das muss bestehen bleiben. So, wenn du das jetzt aus diesen, sagen wir mal, politischen Vorgaben herausnimmst, aus dieser dualen Finanzierung, auch eine monistische Finanzierung machst. Das heißt, die Krankenkassen finanzieren den stationären Eingriff ganz normal wie unsere ÖBM-Leistungen auch als eine Pauschale und erhalten aber einen festen steuerfinanzierten Betrag für die Investition vom Bund. Dann hättest du endlich mal gleiche Spieße. Du könntest auch mal diese zwei Ebenen miteinander vergleichen finanziell. Kannst du ja gar nicht, weil die, wie gesagt, völlig unterschiedlich finanziert sind. Und wir hätten auch nicht das Problem, ich sage jetzt mal, dass wenn das Krankenhaus jetzt nach dem neuen Krankenhausreformgesetz kann jetzt sozusagen eine ambulante OP-Einrichtung da bauen, kriegt vielleicht aus dem Investitionskostenstrukturvolumen auch noch Geld dafür, was wir selber tragen müssen. Kriegt eventuell sogar noch mehr Geld dafür, dass sie also da wirklich gut investieren kann. Und nebendran entsteht halt, will jemand Privates sowas errichten. Ja, das wirst du ja nicht machen. Und da, wo die Krankenhäuser jetzt einbringen, auch haben ja die Möglichkeit, tatsächlich Institutambulanzen zu entstehen zu lassen, müssen wir im Zulassungsausschuss zustimmen. So. Die haben aber eine ganz andere Finanzierungsgrundlage als der Arzt nebendran. Und dann werde ich in Zukunft keinen Arzt mehr finden, der sich dort niederlassen wird. Also das sind Dinge, die kannst du einfach nicht mehr. Und da müsste eine Gleichschaltung. Das geht meiner Meinung nach nur mit dem Ende der dualen Finanzierung. Ich weiß auch nicht, warum man sich da so gegen wehrt, weil die Politiker hätten doch den Druck dann nicht mehr nach dem Motto, die Bürgerinitiative bildet sich sofort und steht vor dem Ministerium. Das wäre eine wesentlich einfache Kiste. Es scheint aber trotzdem ein schweres Brett zu sein.
Okay. Klingt auf jeden Fall danach. Ich würde gerne mal bei der Vergütung bleiben, was wir eben schon angerissen haben. Ihr habt ja bei der KV hier in Rheinland-Pfalz ein Abrechnungstool, WebA. Würde ich gerne mal drüber sprechen, weil es war ja am Anfang jetzt nicht immer so einfach, an die Abrechnung der Hybrid-DRGs zum Beispiel zu kommen. Und erzähl doch da mal, was das ist und warum das gut ist.
Ja, also als diese Hybrid-DRGs gestaltet worden sind, hat der Gesetzgeber leider einen kleinen Fehler gemacht und hat die Abrechnungsmöglichkeit dieser Hybrid-DRGs freigegeben. Das heißt, die konnten auch von privaten Dienstleistern können die abgerechnet werden. Und dementsprechend, das ist vielleicht jetzt nicht schlecht, mussten wir als KV in die Pötte kommen, sag ich jetzt mal. Also wir mussten diese Konkurrenz mussten wir wahrnehmen und mussten Möglichkeiten bieten, mit dieser Konkurrenz gleichzustalten. Und dazu haben wir, also gleich von Anfang an, ich glaube am allerersten Tag, wo das rauskam, habe ich immer meine Leute darauf angesetzt, wir brauchen da ein möglichst unkompliziertes digitales Produkt, mit dem man eben halt Hybrid-DRGs abrechnen kann über die KV. Und das haben wir in intensiver Arbeit innerhalb von einem halben Jahr haben wir das auf die Beine gestellt. Ist ganz einfach zu bedienen, kann sogar tatsächlich auch mit der versicherten Karte die Daten mit eingelesen werden. Und die Vorteile sind ja im Wesentlichen vor allem derjenige, dass wir eben halt von der Quartalsabrechnung wegkommen zu einer relativ zeitnahen Abrechnung. Das heißt, man kann das jede Woche, kann man über diese WebA die Hybrid-DRG abrechnen und man erhält eine Woche später, wenn der Eingang von der Krankenkasse ist, dann auch sein Geld. Wir haben jetzt sogar noch die Möglichkeit eingebaut der Aufteilung dieser Hybrid-DRGs. Das heißt, Sie können angeben, der Anästhesist war mit der beteiligt, der Pathologe kriegt noch so und so viel Geld und der kriegt noch so viel. Dann überweisen wir diese Gelder an die jeweiligen Leistungserbringer. Hat den großen Charme, dass eben Diskussionen um, ich sag jetzt mal, Mehrwertsteuerpflicht oder sowas eventuell rausfällt. Weil wenn ich einen Pathologen beauftrage, der das für mich macht, dann macht er das als Dienstleister und dann ist das eigentlich umsatzsteuerpflichtig. Also wenn wir das verteilen, hätten wir die Nummer raus und das ist, glaube ich, unser großer Gamechanger, den wir jetzt mit anbieten. Mir ist wichtig, dass so möglichst viele das auch tatsächlich nutzen und dass es eben halt, ich sage mal, ähnlich einfach und simpel gestrickt ist für die Ärzte, dass es eben anwenderfreundlich ist, weil wir dieses Honorar verlieren. Wir verlieren diesen ganzen Bereich aus unserem Honorar. Aus dem Honorar ziehen wir unsere Verwaltungskostenumlage und man darf nicht vergessen, diese Verwaltungskostenumlage finanziert die Weiterbildung, finanziert den ganzen Bereitschaftsdienstarzt und die ganzen Zuschüsse, die wir gestalten für Niederlassungsförderung und, und. Also wir brauchen das und meine Bitte ist, nutzt die Möglichkeiten, die euch eure KV bietet. Auch andere KVen sind dabei und haben auch unsere WebA sich angeschaut und werden das auch umsetzen.
Ja, spannend. Ich habe so das Gefühl, ich kenne nicht alle KVen, aber ich habe das Gefühl, das ist kein Standard auf jeden Fall.
Nein, ist leider noch kein Standard. Aber wie gesagt, wir haben da also, wie gesagt, weil ich einfach in dem Thema drin bin, habe ich sofort gesagt, da müssen wir unbedingt was tun und haben da wirklich also einen Riesendruck aufgebaut, auch an die Entwickler für diese Umsetzung, für diese digitale App, dass es so schnell wie möglich machbar ist.
Ja. Ah, super. Ja, wenn wir gerade bei den Honoraren sind und bei der Abrechnung, lass uns doch mal über die Entbudgetierung sprechen, auch im hausärztlichen Bereich. Welche Leistungen sind denn da im Moment entbudgetiert und wo gibt es vielleicht noch Bedarfe?
Ja, da haben wir also entbudgetiert im hausärztlichen Bereich. Das ist auch da. Momentan werden unheimlich viele, muss man sagen, politische Fehler gemacht, also was die Gesetzgebung angeht. Ich glaube, Adenauer hat mal irgendwie gesagt, Gesetze zu machen ist wie Blutwasch zu machen oder sowas. Mittlerweile habe ich wirklich den Eindruck. Also auch da ist ein Fehler eingebaut worden, wie auch bei den anderen Entbudgetierungen, aber bei den Hausärzten, ich sage mal umso mehr. Es ist ein Teil, ein Großteil. Also 80% der hausärztlichen Leistungen, der Grundleistungen sind entbudgetiert. Ist für die Hausärzte natürlich schon ein Vorteil. In unserer Region leider nicht. Wir hatten sowieso schon den Orientierungswert in der Auszahlung. Aber in Hamburg, Berlin, Bremen, also in den Stadtstaaten und so ist was enorm. Ja, da gewinnen die schon. Aber jetzt haben wir die anderen 20%. In den anderen 20% steckt die Sonographie, steckt die Schmerztherapie. Wir haben ganz viele Hausärzte, die schmerztherapeutisch tätig sind und. Das heißt, die fallen natürlich jetzt vom Niveau her ganz deutlich runter. Ja, die kriegen auch nicht mehr den Orientierungspunktwert wie vorher, den wir hier in Rheinland-Pfalz hatten, sondern ich sag mal, das wird bestimmt 10, 20% runtergehen. Und dann kriegen wir ein Versorgungsproblem in dieser in dem Bereich. Ich weiß jetzt nicht, wie sich in der Sonografie, wie es entwickelt, aber auch da ist es natürlich so, es lohnt sich ja dann nicht mehr für den Hausarzt tatsächlich den Ultraschall zu machen. Dann schickt er vielleicht auch noch wieder vermehrt zum Facharzt oder sogar zum Radiologen, zum Ultraschall, keine Ahnung. Also ich finde das nicht sauber und gut gelöst. Wir haben es jetzt mit der Schmerztherapie in Rheinland-Pfalz, haben wir einen kleinen Notlagel jetzt reingemacht. Wir haben tatsächlich mit den Krankenkassen gesprochen, haben gesagt, wenn es der Bereich wegbricht, dann kriegen wir ein echtes Versorgungsproblem. Und wir haben über die Landesverträge, über den Honorarabschluss auf der Landesebene, haben wir tatsächlich da jetzt nochmal einen Zuschuss generieren können von den Krankenkassenseiten. Aber das ist jetzt erstmal nur ein Notlagel, wo wir praktisch diesen Gesetzesfehler korrigieren über diese Schiene. Alles andere werden wir sehen, wie sich das Ganze entwickelt.
Du hast eben auch die Hausärzte ja angesprochen als Teil der wichtigen Versorgungsstruktur vor Ort. Es sind ja, ich habe mal gelesen, über 30% der Hausärzte sind so im Alter der Boomer-Generation. Die nächsten Jahre werden sukzessive in Ruhestand auch übergehen. Das schafft vielleicht eine Versorgungslücke. Wie ist denn hier in Rheinland-Pfalz der Standard?
Also in Rheinland-Pfalz ist es ganz besonders schlimm. Wir sind ja auch ein Flächenland und wie gesagt, haben vor allem in der Fläche haben wir ein riesiges, jetzt schon ein ziemliches Versorgungsproblem. Und wir haben tatsächlich einen ganz großen Anteil, 60% der niedergelassenen Hausärzte sind tatsächlich über 60 Jahre. Also wir haben einen Nachbesetzungsbedarf in den nächsten Jahren, in den nächsten 3 Jahren von fast 40% oder sowas errechnet. Und da wird die Frage sein, wird jeder Hausarzt tatsächlich einen Nachfolger finden? Da kann man eigentlich nicht davon ausgehen. Es stehen auch jetzt Hausarztsitze in ganz Rheinland-Pfalz. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen gesperrten Bereich mehr, selbst Mainz-Stadt hat einen freien Hausarztsitz. Also wir haben, deswegen braucht es auch keine Bedarfsplanung mehr. Völliger Unsinn, eine Bedarfsplanung weiterzuführen, macht es ja nur kompliziert und juristisch sehr aufwendig. Wir werden da Nachbesetzungsprobleme haben und wir werden neue Modelle entwickeln müssen. So, da sind wir dran natürlich. Wie gesagt, Sie wissen, ob das jetzt die Gemeindeschwester Plus ist oder welche Möglichkeiten auch immer. Wir werden sicherlich Gesundheitszentren bekommen, wo die Patienten halt etwas weiter fahren müssen zur medizinischen Versorgung. Aber die Versorgungsstruktur wird sich ändern. Also, und auch da vermisse ich eigentlich von der Politik eine klare Aussage auch, weil alles andere wäre gelogen. Das wird sich einfach verändern. Ja? Und die Dringlichkeit ist in dem Bereich. Kommen wir zum Primärversorgungssystem. Ja, wir brauchen Patientensteuerung. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir haben die höchsten Arztbesuchszahlen in Europa. So viel, so oft geht niemand in Europa zum Arzt wie der Deutsche. Aber da haben wir halt auch diese Selbstbedienungsmentalität. Und ich bin ja ein Befürworter auch der Selbstbeteiligung da, die das ein bisschen steuern würde. Weil ich glaube, nämlich die anderen Steuerungsmodelle, die momentan diskutiert werden, wie das Primärarztmodell und sowas, die werden zur Steuerung nicht wesentlich beitragen und werden auch keinen großen Einsparpotenzial haben. Und wenn wir weniger Hausärzte zur Verfügung haben, der Hausärzteverband sagt zwar immer, das schaffen wir, das wuppen wir, aber ich kenne auch einen Großteil der Hausärzte, die nicht im Hausärzteverband sind, die sagen, lasst uns damit zufrieden. Also, wenn ich jetzt auch noch steuern soll, wie soll ich das noch wuppen? Ja, meine Praxis von morgens bis abends knallevoll. Ich will das gar nicht. Das sind übrigens vor allem die ländlichen Praxen.
Das sind so ganz praktische Beispiele und Probleme, die es dann im Alltag daraus gibt. Du hattest auch eben die Community Health Nurses angesprochen oder Flying Nurses, gibt es ja viele Begriffe dafür. Und es gibt ja auch den Physician Assistant, der eben zwar keine neue Berufsgruppe mehr ist, aber noch eine sehr kleine Berufsgruppe. Wie bewertest du denn diese beiden zusätzlichen Rollen in so einer ärztlichen niederlassenen Versorgung?
Ich glaube schon, dass die gewisse Aufgaben übernehmen können. Ja, und das Land Rheinland-Pfalz hat sich auch eingesetzt, der Minister Hoch. Wir haben in Kaiserslautern oder Zweibrücken haben wir tatsächlich eine Ausbildungsstätte geschaffen, die rheinland-pfälzische Ausbildungsstätte für den PA. Auf der anderen Seite, wer sind denn diese PAs? Diese PAs sind in der Regel gut ausgebildete, hochqualifizierte MFAs, häufig. So, und wir bilden immer mehr aus und wir machen immer mehr Akademisierung in dem Verfahren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war es so, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber eine Schülerin von mir, die MFA war, die war nachher stellvertretende Leitung im OP.
Universalkraft, die kann alles.
Im OP, genau. Und die hat Aufgaben übernommen, wo ich sie eingearbeitet, angeleitet habe und in meiner Aufsicht selbstverständlich. Aber brauchen wir immer diese Akademisierung? Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Und natürlich ist es so, dass auch so ein PA dann kommt und natürlich auch eine andere Kostenstruktur als Arbeitnehmer hat. Ob sich das tatsächlich bewahrheitet, dass uns das so viel hilft, weiß ich nicht. Weil ich befürchte, dass gerade unsere guten MFAs natürlich diese Chance annehmen, um sich natürlich beruflich auch weiterzuentwickeln und auch finanziell neue Möglichkeiten zu haben. Aber entlasten, tut uns das jetzt wirklich so entlasten? Vielleicht im hausärztlichen Bereich, vielleicht bei den Hausbesuchen, ja. Klar, bei den Heimbesuchen, ganz großes Problem. Ja, wir finden noch kaum, wo der Hausarzt nicht ist, ist das Altersheim tatsächlich auch unterversorgt. Also ja, da müssen wir uns drüber Gedanken machen. Vielleicht, wie gesagt, auch da über natürlich vernünftige Vergütungsstrukturen. Das ist nämlich auch das Problem, dass sich das für den Hausarzt bisher auch nicht gerechnet hat. Also auch da muss man darüber nachdenken, wie wird das denn vergütet? Momentan haben wir das Problem, es wird im EBM eigentlich gar nicht vergütet. Ja, also der PE, wir haben ja so eine Kette, die sich momentan gerade etabliert, hat auch eine Praxis in Rheinland-Pfalz aufgemacht. Da ist gar kein Arzt mehr drin, sondern sind nur noch PAs arbeiten. Und der Arzt ist nur im Hintergrund sozusagen. Der schaltet sich per Video oder wie auch immer dazu. Das ist momentan, also wenn uns das unterkommt, dann müssen wir als KV sagen, der kommt in die Plausi und diese Leistung darf er eigentlich nicht abbrechen. Momentan ist es noch die persönliche Leistungserbringung durch den Arzt. Nur dann darf ich die EBM-Ziffer abbrechen.
Also würdest du auch sagen, hängt er von zwei Sachen ab. Einmal die Spezialisierung des PAs fachlich. Was kann er machen? Ja. Wo kann er entlasten? Ja. Und auf der anderen Seite aber auch, welche Kompetenzen und Möglichkeiten hat er denn? Genau. Und da gibt es ja, glaube ich, auch ein Positionspapier der Bundesärztekammer dazu. Ja. Das ist ja auch wie das Pflegeberufe-Kompetenzgesetz, wo ja gerade aktiv gearbeitet wird. Vielleicht sogar in Richtung eigene Abrechnungsmöglichkeiten. Irgendwann. Das ist jetzt aktuell noch nicht der Fall.
Aber wir haben es ja im ambulant operativen Bereich, haben wir es ja schon. Wir haben die ATA und den OTA. Also das sind ja im Prinzip nochmal speziell ausgebildete Berufe, die tatsächlich dann auch schon medizinische Leistungen übernehmen.
Genau, ich glaube, es bedarf immer Rahmenbedingungen, die müssen vielleicht auch lokal unterschiedlich dann adjustiert werden, also nicht den standardisierten PA, sondern den PA eben in dieser Funktion, in jener Funktion, in einer anderen Funktion. Genau. Und dann ändert sich natürlich auch der Bedarf von Stadt zu Land nach Versorgungsthematik. Und so wird man eben dann in Zukunft Versorgung gestalten müssen. Und du hast ein wichtiges Thema gerade noch gesagt, nämlich die Boomer gehen in Rente. Wir haben ein Nachfolgeproblem, insbesondere bei den Hausärzten, aber in anderen Bereichen ja eben auch. Auf der anderen Seite hören wir auch immer wieder, und du wirst es sicherlich auch erleben, dass eben die Art und Weise der Leute, die nachkommen, und auch die Zahl der Leute, die nachkommen, nicht dem 100% entspricht, was da in Rente geht. Das heißt, da sind andere Arbeitszeitmodelle gefragt, da sind vielleicht auch mal mehrere Köpfe auf einer FTE, wie man so schön sagt, auf einer Vollzeitstelle. Das heißt, wir brauchen die Leute am Patienten, die sind sowohl im Krankenhaus als auch im niedergelassenen Bereich gewillt, ihre Leistung anzubieten, aber vielleicht nicht in die Selbstständigkeit zu gehen. Wie reagiert die KV auf solche Thematiken? Also das heißt, wie kann man den Wunsch nach einer Teilanstellung im ambulanten Bereich bedienen, wenn nicht genug MVZs dort sind und die Ketten, Thema Investoren geführte MVZs, da vielleicht nicht der richtige Hafen sind?
Ja, also generell sind wir natürlich sowieso nicht begeistert, wenn Investoren da auftreten. Wobei wir hatten ganz am Anfang, haben wir mal irgendwann gesagt, das KV, alles was versorgt, ist gut. Das ist uns erstmal egal. Hauptsache, wir müssen halt die Versorgung gestalten und wir sind halt für die Sicherstellung zuständig. Also insofern, aber nein, das ist natürlich nicht unsere, sagen wir mal, Gestaltungsidee. Unsere Gestaltungsidee, ich finde ja nach wie vor, die inhabergeführte Arztpraxis ist der Goldstandard. Wenn das irgendwie möglich ist, immer das, dann gibt es eben halt die Möglichkeiten, tatsächlich der MVZ-Strukturen, die irgendwelchen Überbau haben, zum Beispiel in den Krankenhäusern, ja. Oder es bilden sich ja auch mittlerweile, ich sage mal, Arztgruppen, die sich untereinander tatsächlich da auch vernetzen und auch tatsächlich solche Versorgung mitgestalten. Also haben wir auch in Rheinland-Pfalz zwei Netze, die da sehr intensiv miteinander arbeiten. Als Ausweichmöglichkeit gibt es dann natürlich auch noch die Möglichkeit, wir als KV sowas zu gestalten. Die Investoren würden sich ja immer nur die Sahnestückchen aussuchen, die sich rechnen. Problematisch ist natürlich, dass auch unter EBM-Maßgaben tatsächlich eine rein angestellte Struktur in einem MVZ kaum rechnet. Also das kann man sich einfach ausrechnen. Der niedergelassene Arzt, der gut verdient, ja, will dieser These durchaus stehen lassen, der verdient gut. Aber warum verdient er gut? Weil er sich selber auch ein Stück weit ausbeutet. Und wir haben jetzt eben mal eine neue Generation, die also ad 1 nicht mehr das Investrisiko gehen möchte, ad 2 noch gerne Teilzeitmodelle angeboten bekommen möchte. Wir werden als KV uns mit dieser These auseinandersetzen müssen und eventuell Eigeneinrichtungen gestalten. Steht ja auch im Gesetz. Also in dem Moment, momentan schauen wir immer, dass wir nicht in die Unterversorgung geraten. Aber in dem Moment, wo wir unterversorgt sind, müssen wir übrigens, ne? Sind wir halt gezwungen. Wie wir das gestalten, ist dann auch nochmal die andere Sache. Aber in versorgungsengen Bereichen, da überlegen wir gerade, eine eigene Einrichtung zu gestalten. Also wir haben 2 Versorgungsbereiche in Rheinland-Pfalz. Das ist die Substitution. Da haben wir also kaum noch Ärzte, die tatsächlich substituieren möchten. Ist natürlich auch verständlich, also eine normale Praxis zu gestalten und parallel das Klientel in der Substitution, das kommt meistens nicht ganz gut. Und wir haben ein Problem natürlich nach wie vor in der psychotherapeutischen Versorgung. Ne? Bedingt aber dadurch im Prinzip die Bedarfsplanung. Und da können wir die Bedarfsplanung ein wenig umgehen, indem wir zum Beispiel eventuell da auch Eigeneinrichtungen gestalten mit angestellten Ärzten. Im Bereich der Psychotherapie haben wir die Möglichkeit, weil da gibt es genügend. Ja, also da haben wir wirklich genügend Personal, die im Angestelltenpassus arbeiten möchte. Im anderen Bereich muss man schauen, ob man dann dementsprechend tatsächlich jemanden findet. Also wir vielleicht auch das mobile Arztpraxis haben wir ja auch. Das war ganz schön schwer, da jemanden zu finden, der im Umherziehen sozusagen mit dieser mobilen Arztpraxis tatsächlich dort arbeitet, sowohl die MFA wie der Arzt, die Ärztin. Also da müssen wir halt natürlich dann auch das Personal dazu finden. Aber wir sind gerade am Überlegen, ob wir sowas gestalten. In Berlin gibt es sogar, glaube ich, einige Hausarztpraxen, die von der KV betrieben werden.
Wir haben das mobil draußen stehen sehen, zumindest eins davon, sind ja Wahrscheinlich die anderen gerade unterwegs. Was sind denn so typische Einsatzgebiete so von so einer mobilen Arztpraxis?
Also wir haben das im Prinzip aus der Sicherstellung heraus entwickelt. Und zwar haben wir festgestellt, dass oftmals es spontane Versorgungsprobleme gibt, wenn ein Arzt, ich sag mal, krankheitsbedingt, manchmal sogar todesfallbedingt, von heute auf morgen aus dem Sektor ausscheidet und da ist im Umkreis niemand. Oder die Ärzte, die da sind, sind halt eh schon überlastet. So, und die Patienten brauchen ad hoc ihre Medikamente, ihre Rezepte. Die brauchen ad hoc erstmal eine Grundversorgung, sag ich mal. Und da haben wir diese mobile Arztpraxis, weil wir auch gesehen haben, dass nach einer gewissen Zeit, in der Regel 3, 4, 5 Monate, sich die Patienten wieder doch umgesettelt haben, einen neuen Arzt gefunden haben und dann wieder untergekommen sind. Das heißt, wir können mit dieser mobilen Arztpraxis die erste Not überbrücken. Übrigens auch eine Kritik an die Bedarfsplanung, weil du kannst ja nicht sofort einen Arzt finden, der das dann wieder neu betreibt, sondern das muss ja erst ausgeschrieben werden, das muss in den Zulassungsausschuss. Dann kann eventuell sogar noch jemand irgendwie dagegen widersprechen, dann kommt es noch in den Berufungsausschuss. Das heißt, das Verfahren, selbst wenn ein Arzt da wäre und sagt, ich mach's, dauert ja ein halbes Jahr.
Ihr stabilisiert das erstmal
im Laden. Ja, genau. So. Und in der Regel ist es so, dass in diesem halben Jahr der Arzt ja dann auch wieder sagt, oh, ich habe mir schon was anderes gesucht. Aber wir stabilisieren das vor Ort erstmal. Das ist übrigens auch eine Erkenntnis, die aus der Ahrtal-Katastrophe entstanden ist. Da haben wir ja genau das gleiche Modell gehabt. Da ist ja tatsächlich von heute auf morgen sind da 13 Arztpraxen abgesoffen. Ja, und da musste dann auch wieder irgendwie eine Möglichkeit geschaffen werden, wie können wir die versorgen. Und da haben wir ein Container-Modell gehabt, aber wir haben auch tatsächlich so ein Modell gehabt mit einem Krankenwagen, um einfach mal da Versorgung vor Ort zu gestalten. Und auch aus dieser Idee ist das heraus entstanden. Und es gibt ja nicht viel, worüber die KV tatsächlich Lobeshymnen bekommen, aber unsere mobile Arztpraxis, da kriegen wir nur positive Rückmeldungen, also auch in der Presse und. Also damit können wir mal ein bisschen punkten. Ansonsten sind wir ja eigentlich immer der Buhmann.
Wie kann man sich das nochmal für die, die zuhören oder zuschauen, sich das verbildlich vorstellen? Ist das ein Rettungswagen, ein bisschen umgebaut in der Arztpraxis? Was ist das genau?
Also, ich habe komplett neu gestalten lassen. Also, es ist tatsächlich ein Kleintransporter, der auf unsere Maßgaben tatsächlich maßgetreu umgebaut worden ist in einer speziellen Werkstatt, die auch so Feuerwehrautos macht, also so Spezialautos eben macht. Und da ist wirklich alles drin, was eine normale kleine Hausarztpraxis eben halt auch anbietet. Da auch ein kleines Ultraschallgerät und alles. Es ist natürlich sehr beengt und wir benötigen immer auch die Kooperation der Kommunen. Also wir fahren nirgendwo hin, wo die Kommune nicht mit uns vorher im Prinzip einen Vertrag schließt, wo wir dann auch, ich sage mal, die Möglichkeit bekommen, Strom, Wartebereich, Toilettenversorgung zu bekommen. Also die Kommune muss da auch ein Stück weit mitarbeiten. Haben wir aber bisher immer positive Erfahrungen gehabt. Die sind ja froh, wenn die Versorgung vor Ort dann klappt. Da muss man, wie gesagt, wir haben eine komplette Computereinheit da drin. Also wir haben oben ein Starlink. Das heißt, man kann also ganz normal also seine Gebührenordnungsziffern eingeben, die Versichertenkarte einlesen. Es ist tatsächlich, und wir haben eine Sondergenehmigung der Ärztekammer Rheinland-Pfalz, weil ja Medizin im Umherziehen ist ja verboten.
Die Vagabunden.
Da ist was dran.
Ja. Da gibt es nur eine andere Ausnahme, die Anästhesie.
Die Anästhesisten, die
genau, die durften das machen, aber ansonsten ist das ja aufgrund der Bundesmantelverträge ist ja das tatsächlich untersagt. Ne? Also wir brauchten tatsächlich witzigerweise eine Sondergenehmigung der Ärztekammer.
Und es gibt wahrscheinlich auch kein so kleines Aufsetzblaulicht, wo man dann schneller durchkommt. Das ist dann,
nee, das brauchen wir nicht. Also Blaulicht nicht. Also es ist, wie gesagt, das ist eins der Hauptprobleme. Wir haben natürlich teilweise auch in Rheinland-Pfalz weite Wege. Ja, die stehen meistens hier. Wir bitten oder wir versuchen den Arzt dann auch anzubieten, eventuell, wenn der in den Westerwald, dann hat der ja fast 1,5-2 Stunden Fahrzeit. So, der fährt also 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück, damit sind von seinen 8 Stunden Arbeitszeit schon mal 4 Stunden weg. Dann hat er noch 4 Stunden für die Versorgung vor Ort. Das ist natürlich blöd. Ja, wenn der Arzt da mit übereinstimmt und auch die MFA oder sowas, dann können die auch übernachten vor Ort, dann haben die ein bisschen mehr Zeit. Aber in der Regel wollen die auch alle wieder natürlich nach Hause, kann man ja auch verstehen. Ja. Also das begrenzt so ein bisschen das Volumen und natürlich ist das natürlich auch hochdefizitär. Ja, weil du kannst natürlich in so einem Setting nicht wie in der Hausarztpraxis, ich sag mal, alle 3 Minuten einen Patient sehen. Das geht natürlich nicht. Der Aufwand ist größer, bis der Patient sich in dem kleinen Vorraum umgezogen, ausgezogen hat und wie auch immer. Es dauert einfach alles ein bisschen länger.
Was zahlt ihr da drauf als KV? Kannst du darüber sprechen?
Ja, also ich habe gerade, wir haben gestern eine Haushaltssitzung gehabt, Finanzausschuss, geplant ist auch fürs nächste Jahr zwischen 500 und 400.000 Euro. Hm.
Okay, krass.
Ja.
Bleiben wir beim Thema Versorgung. Wir hatten eben auch schon Kooperationsmodelle mit Kliniken auch angesprochen. Und es gibt ja die ASV, die ambulante spezialärztliche Versorgung. Wie stehst du denn dazu, ihr als KV? Das ist ja an sich ein schönes Instrument, um vom Patienten her zu denken, mal Versorgung interdisziplinär, ne, mit verschiedenen Teams zu gestalten.
Schwierig. Ich bin im ASV-Ausschuss des GBAs. Das heißt, ich entwickle diese ASVs mit und da geht es natürlich auch wieder nur darum, seine jeweilige Trennlinie zu verteidigen. Das heißt also, wenn die Krankenhäuser etwas machen dürfen, was bisher nur der ambulante Bereich machen darf, dann erschwert man es ihm durch bürokratische Maßgaben unheimlich, dass er das überhaupt umsetzen kann und umgekehrt genau das Gleiche. Und dann kommen noch die Patientenschützer dazu, die dann auch noch ihren Senf dazugeben und es noch schwieriger machen. Also letztendlich ist es leider daraus dann ein maximales bürokratisches Monster geworden. Also es ist tatsächlich so, es ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber unsere ersten ASV-Anträge, die werden ja hier bei uns auch in der KV bearbeitet, da waren Kleinlaster notwendig, die Unterlagen uns zu transportieren. Also körbeweise. Körbeweise Unterlagen, die durchgesehen werden mussten, die das Genehmigungsverfahren war tierisch aufwendig. Oder ist immer noch tierisch aufwendig. Trotzdem hat die ASV, wir haben auch ein paar Dinge tatsächlich jetzt geglättet, auch im GBA-Ausschuss, die nimmt momentan zu. Ja. Jetzt weiß ich nicht so genau im Interesse der Niedergelassenen, weil also der Anteil der Vertragsärzte, der Anteil der Tätigkeiten der Vertragsärzte ist da eigentlich nicht so interessant. Es ist mehr wieder eine Möglichkeit der Krankenhäuser in das ambulante Geschehen mit einzugreifen. Auf der anderen Seite entstehen natürlich da, ich sage mal, endlich Verbindungen zwischen dem niedergelassenen Bereich und dem Klinikarzt. Und ich glaube, diese Verknüpfung, Verbindung, das Miteinanderarbeiten, das hilft, diese Hürden, die wir im System haben, tatsächlich vermehrt abzubauen. Wir hatten früher, ich weiß noch, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, in meiner Weiterbildung, wenn da irgendein ambulanter Fall kam, ich sag mal von einem ambulanten Operateur oder sowas, ach Gott, schon wieder dieser Stümper. Nein, das ist tatsächlich immer noch so, ja, die Kliniker und die Niedergelassenen, die haben da voneinander ein ganz unterschiedliches Verständnis, also was die Qualität angeht und. Und wir haben immer noch dieses hochdoktrinäre Denken, ja, des Chefarztes und. Daran bin ich auch schon gescheitert bei der Umsetzung eines ambulanten Bereichs in einem Krankenhaus.
Also wieder die Grenze, die einfach die ganze Zeit da ist, weil halt einfach jede Komponente des Systems irgendwie dadurch geprägt ist. Aber ich fand gerade den Ansatz super spannend, nämlich die Gemeinsamkeiten zu suchen, die Berührungspunkte.
Genau.
Und da fällt mir jetzt gerade im Thema der ländlichen Versorgung, auch unter der Maßgabe, dass Krankenhäuser wahrscheinlich Teile ihrer Versorgung verlieren werden oder ganz geschlossen werden, da sehe ich als Komponente, wo man gemeinsam auch teilweise sehr positiv arbeitet, das Thema integriertes Notfallzentrum. Wie könnte man denn da über das, was da aktuell schon stattfindet, hinaus?
Naja, es ist tatsächlich so, wir warten ja jetzt ganz dringend auf diese Notfallreform. Angekündigt ist sie jetzt von Frau Wagen für Ende November. Wir kennen ja nur den Referentenentwurf damals von Herrn Lauterbach. Wir wissen noch nicht genau, was da geändert worden ist. So ein bisschen haben wir da natürlich auch Sorge, weil es war ja keine Maßgabe, wo entstehen diese integrierten Notfallzentren, diese INZs. Wir hatten eigentlich gehofft, dass es mehr so, ich sage mal, sich beschränkt auf 7 bis 8 Einrichtungen in Rheinland-Pfalz und den größeren Krankenhäusern, weil auch da, die müssen 24/7 besetzt werden, das muss finanziert werden. Also für den ländlichen Bereich weiß ich nicht so genau, ob sich da tatsächlich dieses INZ anbietet. Aber ganz viele Krankenhäuser kommen momentan auf uns zu. Also ich hatte jetzt gerade letzte Woche 3 Krankenhäuser, wir haben auch demnächst jetzt einen gemeinsamen Termin, die bezüglich ihrer Ambulanzen, ihrer Notambulanzen halt das Gespräch suchen mit dem niedergelassenen Bereich, mit der KV, einen gemeinsamen Tresen zu gestalten. Ja, also zu sagen, okay, das machen wir jetzt, diese Notambulanz, wo der Patient ja halt da eklig trotzdem einfach reinlatscht, Ursachen, fehlende Patientensteuerung, Ursachen natürlich auch lange Termine, auch im fachärztlichen Bereich vor allem. Aber das gemeinsam zu gestalten, das ist mir schon eine Herzensangelegenheit. Und da müssen wir noch ein paar Dinge ausräumen. Da gibt es ja auch wiederum Datenschutzrichtlinien, die das erschweren, einen gemeinsamen Tresen zu machen und. Aber da sind wir gerade dabei. Und das ist, glaube ich, für mich ein Modell der engen Zusammenarbeit. In dem einen Krankenhaus hat sich das auch eine Haushaltspraxis angesiedelt, sodass man auch von dem Tresen aus könnte man auch direkt tagsüber in die Haushaltspraxis steuern, wäre auch eine Möglichkeit.
Und das macht es ja spannend. Ne?
Ja, genau, das wäre zum Beispiel wirklich schon ein ganz, ganz toller Ansatz. Wenn der Hausarzt nicht da ist, könnte man dann in unsere Bereitschaftspraxis mitsteuern. Witzig, ich habe nur gesagt, also wenn wir das machen und wenn wir da auch, sagen wir mal, investieren, und dann müssen ja auch Personalressourcen bezahlt werden an einem gemeinsamen Tresen, mache ich das aber nur, wenn wir eine generelle Steuerung des Patienten voraussetzen. Das heißt, es darf kein Patient mehr einfach hier in die Notaufnahme latschen, sondern er muss vorher die 116, 117 angerufen haben. Das fand der Krankenhausträger jetzt aber gar nicht so prickelnd.
Kann ich aus Sicht des Krankenhauses auch verstehen.
Ja, weil die natürlich nach wie vor, also ich habe mir mal diese kleineren Krankenhäuser angeguckt. Ja, es gibt Krankenhäuser, die rekrutieren 80% ihrer stationären Fälle aus ihrer Notfallambulanz. Und das ist ja das geht ja gar nicht, meiner Meinung nach. Also das heißt, die haben überhaupt keine Elektiveingriffe mehr. Die rekrutieren alles aus ihrer
Ambulanz. Ja klar, natürlich aus der Not geboren und auch dem Systemfehler mit den Fehlanreizen geschuldet. Aber wenn man jetzt mal bei diesem Tresen bleibt, ich finde das super spannend, vielleicht sollten wir nochmal 2-3 Minuten Brainstorming drauf verwenden, dass man sagt, ey, wir haben den Tresen und wir nehmen mal an, wir hätten das Problem mit dem Datenschutz gelöst. Auch das Thema mit den anderen Fallstricken.
Ja.
Also Umsatzsteuer, Arbeitnehmerüberlassung, verschiedenste andere Sachen, die dann auch eben zum Tragen kommen, die noch nicht gelöst sind, dann könnte diese Räume, die dort entstehen, für so eine Hausarztpraxis, aber auch für eine andere Art der Primärversorgung in einem Gebiet, wo eben das nächste großversorgende Krankenhaus ist. Ja, wie man dann auch beispielsweise das Thema, ich sag mal, spezialfachärztliche Sprechstunden dort in einem Sharing-Modell der Räumlichkeiten in 14-tägigen Abständen andocken kann. Also das ist ja eine super Lösung für solche unterversorgten Regionen, zu sagen, hey, du musst nicht die ganze Zeit immer woanders hinfahren, sondern alle 14 Tage bei elektiven Sachen kommt da aber was zu dir. Ist aber prozessual sinnig, aber aufsichtstechnisch halt nicht umsetzbar.
Ja.
Und da müsste mal jemand aus meiner Sicht, aus der gesetzgebenden Thematik rangehen und sagen, was sind hier wirklich die Stolpersteine, wie kann man die lösen, wie kann man auch dafür eine Schublade fürs Finanzamt schaffen, um das mal einfach vom Prozess her, vom Patienten, vom Komfort her zu sehen und nicht einfach nur immer durch diese starre Regulatorik, die eh nur mit dem groben Daumen funktioniert, weil sie aufs ganze Land überstülpt ist. Ne?
Ja, dazu müssen, wie gesagt, die Krankenhäuser auch, aber das macht ihr ja auch, also beraten, wie man eben halt in diesen Ambulantisierungsbereich, ich sage mal, sich adäquat tatsächlich aufstellt. Ich habe mir das angeguckt, wir waren ja in Estland. Thema war natürlich eigentlich die Digitalisierung, elektronische Patientenakte. Wenn man das sieht, dann glaubt man ja nicht, wie weit wir abgeschlagen sind. Wir sind ja 10, 15 Jahre hinter denen ja. Und die haben das wirklich super toll umgesetzt. Aber wir haben ja auch Krankenhäuser besucht und die machen genau das. Also da wird vom General Practitioner direkt auch ans Krankenhaus in die Spezialsprechstunde, die eventuell nur einmal die Woche ist oder sowas, tatsächlich in die Facharztsprechstunde überwiesen. Und die haben die Räumlichkeiten so geschaffen, dass sie praktisch so eine Art Modul, Praxismodul da haben, wo sich einer einmieten kann. Und das kann auch ein Niedergelassener sein. Der mietet sich also sozusagen dann da ein, zahlt einen Obolus dafür und kann dann dort Patienten versorgen. Ist ein Top-Modell. Absolutes Topmodell. Läuft in Amerika übrigens auch ähnlich. Also ich meine, in Amerika mal in der Klinik, also da hast du einfach nur Ohrenschmerzen und sowas und gehst du da auch ins Krankenhaus. Das Krankenhaus hat im Prinzip das, was wir auch haben, eine Tagesklinik oder so ein Tresen. Dann wird man aufgenommen, dann kriegt man eine Schwester an die Hand, die macht Blutdruck, Puls und was weiß ich. Und dann kommt am Schluss der HNO-Arzt, der kommt nur 2 Minuten, guckt ins Ohr, sagt okay, das und das und verschreibt dann die Tropfen und dann geht man wieder. Und auch da, Modell, erstaunlich, man kriegt 2 Rechnungen. Man kriegt eine Rechnung von der Institution, die das Ganze organisiert. Und die zweite Rechnung bekommt man von dem HNO-Arzt. Das ist nämlich ein selbstständiger HNO-Arzt, der sich da auch nur praktisch der Struktur bedient, wie die Operateure bei uns. Ja, und das ist eigentlich das sinnvollste Modell. Die Struktur ist an sich da und alle anderen gehen sozusagen in die Struktur rein. Und da kommen wir ja allen Bedürfnissen gerecht werden. Also derjenige junge HNO-Arzt, der nur zweimal die Woche arbeiten will, der kommt selbst dort, dem wird es dort gerecht. Ja. Und derjenige, der 5 Tage, kann er 5 Tage arbeiten. Alle Arbeitszeitmodelle wären dann möglich. Also das ist für mich so ein Zukunftskonzept, wie ich es mir vorstellen kann.
Und das ist genau das Thema. Wir haben aus meiner Sicht im System ist auf jede Frage eine Antwort da. Die sind nur nicht zentriert an einem Ort. Und man müsste aus meiner Sicht, da bin ich fest von überzeugt, auch aus der Thematik der Erfahrung mit unseren Praxiskliniken heraus, dass man ständig steter Tropfen höhlt den Stein. Man muss die Qualität nachweisen, man muss letztendlich Bittsteller bei den Kostenträgern sein, um außerhalb der Regelversorgung ein Modell einmal durchdefinieren etablieren zu können, dann muss das irgendwie evaluiert werden. Wir wissen ja auch, wie es funktioniert. Und dann hat man die Möglichkeit, das in die Regelversorgung zu überführen. Und das ist eigentlich so das, wo es fehlt, so eine Blaupause für so einen Ort, wo Krankenhaus und wer eben an der Versorgung sich dort beteiligen möchte und Lust hat, motiviert ist, so ein Setup aufzubauen, dann müsste da jemand das letztendlich nochmal evaluieren, müsste das in die entsprechenden Kanäle überführen, sodass das auch in so eine Regelversorgung überführt werden kann, weil dann ist das zum ersten Mal an der Praxis orientiert und nicht im Elfenbeinturm geschaffen. Und das ist das, was fehlt.
Ja, es fehlt derjenige, der den Mut hat, im Prinzip dieses Investment dann zu tätigen. Eventuell findest du das tatsächlich bei jemandem, der bereit ist, da, ich sage mal, das als Modell sozusagen zu finanzieren. Es gibt den Innofonds, aber da haben wir auch gesehen, dass der Innofonds wird jetzt übrigens auch wieder gekürzt im Rahmen dieser Debatte um die 2,9%. Mehr darf es nicht als Zusatzbeitrag sein. Also die kriegen jetzt auch ihre Gelder um die Hälfte gekürzt für diese Innovationsgeschichten. Aber ja, es ist sicherlich ein Modell, das meiner Meinung nach zukünftig überlegbar ist. Aber die Krankenkassen haben auch kein Geld momentan. Tatsächlich, es scheitert wie immer dann bei Umgestaltung. Das muss man ganz deutlich sagen. Auch dieses Krankenhausreformgesetz, das kostet in allererster Instanz Geld. Ganz klar. Hat sich jetzt ein bisschen bedient aus diesem Strukturfonds, den man halt geschaffen hat. Wenn der nicht da wäre, dann wäre das richtig teuer. Ne? Also ich meine, das könnten wir wahrscheinlich dann gar nicht finanzieren. Aber ohne finanzielle Möglichkeiten werden wir keine Gestaltung finanzieren können. Das ist das große Problem. Wir werden keine neuen Dinge erleben, es sei denn, jemand sagt, okay, ich gehe da in Deutschland in die Gesundheitsversorgung rein und etabliere was. Da hört man ja manchmal, dass Amazon oder Apple oder wer auch immer irgendwie so durchaus mit den Gedanken spielt. Ob das jetzt so günstig ist, finde ich jetzt auch blöd. Ich sehe die KV dann auch in Verpflichtung. Wir verfügen über gewisse Gelder. Gut, wir müssen das natürlich in der Vertreterversammlung rechtfertigen. Wir müssen denen auch sagen, wir geben da 500.000 Euro für diese mobile Arztpraxis aus. Von eurem Geld. Das ist ärztliches Honorar. Muss man ganz deutlich so sagen, es ist immer ärztliches Honorar. Und da machen wir, finde ich, schon verdammt viel, ja, von diesem ärztlichen Honorar. Ja, wir fördern Niederlassungen, wir fördern die Weiterbildung. Weiterbildung ist normalerweise nicht Thema ärztliches
Wichtiger
Honorar.
Punkt, müssen wir gleich
ja, bekommen. Also das ist ja ein Hammer, dass wir eigentlich das ärztliche Honorar die Weiterbildung fördern. Aber, ja, also wir sind da mit dran. Also wir bei Neugestaltung bin ich mehr dabei.
Vielleicht noch ein letzter Satz dazu, nämlich du sagst es, es geht so ad hoc ja gar nicht, sondern es müssten erstmal Rahmenbedingungen geschaffen werden. Du hast Innofonds gesagt, also es müsste von ganz oben die Möglichkeit geben, einmal blanko zu spielen, auszuloten, was geht, mit allen Fallstricken, die dann einmal ignoriert werden, dass das Finanzamt da nicht sofort die Hand aufhält, dass das Thema Datenschutz da nicht sofort beschossen wird, dass da genug Geld da ist, um das auch einmal wirklich bis zum Ende durchzudeklinieren, um dann wirklich zu sagen, wir haben ja einmal unter reellen möglichen Testbedingungen das einmal durchgespielt. Funktioniert das, funktioniert das nicht? Arbeitsrecht, ne? Also diese ganzen Themen. Deswegen ist, glaube ich, aktuell gar kein Player isoliert dazu in der Lage, das zu machen, sondern es müsste von ganz oben, ich sag mal, eine Modellregierung geschaffen werden, vielleicht 2, 3, um auch die lokalen Ausprägungen noch mal ein bisschen schärfer zu fassen, um daraus dann abzuleiten, zu sagen, das ist jetzt ein Zentrum, das ist hier für die Versorgung, Gesundheitsversorgung der deutschen Bevölkerung ein möglicher Ansatz, um die ganzen Probleme, die wir vor allem in diesen punktuellen ländlichen Regionen zu haben, zu lösen. Also wie gesagt, das ist ja, KV alleine wäre ja nur ein Player dabei, ein Investor wäre vielleicht ein Player dabei, die niedergelassenen Kommunen, aber es muss eben die Rahmenbedingungen, um das einmal auszutesten. Wie funktioniert das eigentlich? Gibt es da neue Stolpersteine, die wir uns in unserer ideologischen Vorstellung noch gar nicht vorstellen können?
Ja, genau. Ich glaube, das erste wäre die Auflistung der Widerstände, also der Stolpersteine. Also die müsste man als erstes sich mal genau anschauen, dann müsste man den Gesetzgeber herantreten, dann müsste man praktisch dafür mal, ich sag mal, irgendwie eine Zeit lang haben, wo man das einfach ausgrenzen kann, dass man dann frei tatsächlich agieren kann. Die Möglichkeiten bieten sich ja momentan, weil wir wahrscheinlich ja das eine oder andere Krankenhaus bekommen, das praktisch dann leer steht. Dann haben wir also zumindest schon mal die Immobilie.
Da wollte ich drauf hinaus, die Zeit ist eigentlich reif. Ne?
Ja, genau, man hätte die Immobilie und man könnte natürlich die Immobilie dergestalt also umgestalten, dass sie im Prinzip so eine Art Versorgung dann machen könnte. Ich glaube, wie gesagt, da auch bei Ärztemangel, also nochmal, wir haben gar keinen Ärztemangel. Ne? Also wir haben Arztzeitmangel. Wir haben mehr Köpfe als vor 10 Jahren in Rheinland-Pfalz in der medizinischen Versorgung an Ärzten und Ärztinnen. Die wollen nur andere Arbeitszeitmodelle. Und ja, mit sowas könnte man hier ein Arbeitszeitmodell schaffen. Dann müsste man auch die Attraktivität nochmal erhöhen. Also das kommt dazu. Ne? Ich meine, die Krankenhäuser sagen ja, auch der Gast sagt, wir können ambulant und wir machen dann auch ambulant. Aber er sagt noch einen Nebensatz, aber nicht zum EBM.
Ja, kann ich völlig unterschreiben. Yes. Ich würde auch unterschreiben, dass sie auch da ihren Teil leisten müssen. Ja? Also ja. Ich meine, wenn man jetzt wirklich überlegt, das sind ja mehr als 2 Millionen Fälle, die da, also jetzt 1.026.000 und dann geht bis 2030, wir wissen aus eigener Erfahrung, ja, was theoretisch jetzt gerade operativ standardisierbar machbar ist, ambulant oder stationär, aber rein vom Prozess her, das kennen wir, haben wir uns lange rangerobbt, wissen, wo auch die Grenze da liegt. Ne? Und da muss man halt sagen, wer soll es denn machen? Also du weißt doch ganz genau auch, die Niedergelassenen, das ist sich wiederhole mich gebetsmühlenartig, die Niedergelassenen sind auch von den OP-Zentrumsbetreibern sind viele im letzten Abschnitt ihres Lebensarbeitszyklus. Ja? Und du weißt, dass auch Bestandsschutz teilweise erlischt, wenn der Nachfolger übernimmt, dann ist die ein oder andere Infrastruktur vielleicht nicht mehr zugelassen. Also wer soll es machen? Weißt du? Das heißt, die Krankenhäuser werden ihren Teil leisten müssen.
Ja, ja, klar.
Vielleicht bin ich bei dir unter gleichen Kriterien, unter Zulassungskriterien, unter Bedingungen, unter Qualitätsaspekten, die sicherlich synchronisiert werden müssen. Aber die müssen ihren Teil leisten, anders geht es gar nicht.
Das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Und wie gesagt, also da, das ist auch nie das Thema gewesen. Also ich wäre auch mehr, war ja auch bereit, ins Krankenhaus zu gehen und zu sagen, ich mache euch das, ja, und helfe euch dabei. Das macht er ja jetzt auch. Ne? Und das ist, wie gesagt, wenn du aus Patientensicht schaust, auch für den Patienten immer das bessere Verfahren. Ne? Also einfach wesentlich patientengerechter. Und ja, die Krankenhäuser müssen sich dazu aufstellen, ohne Frage.
Andreas, wir könnten jetzt stundenlang noch mit dir weitersprechen. Ja, vielleicht müssen wir einfach für nächstes Jahr schon mal was ausmachen oder ein kleines Update geben dazu, ja, was sich entwickelt hat.
Ja, nicht schlecht, ja.
Und würden jetzt dann auch gleich zum Abschluss kommen. Vielleicht bevor wir das machen, wo liegen denn so deine Prioritäten jetzt so für die nächsten Jahre? Was sind deine Fokusthemen?
Naja, also ich habe jetzt erstmal, habe ich noch 3 Jahre sozusagen KV-Tätigkeit vor mir. Viele Kollegen baggern gerade daran, dass ich dann nochmal eine Amtszeit dranhänge. Muss ich halt mal schauen. Das hängt auch so ein bisschen von meinen privaten Verhältnissen ab. Macht mir natürlich insgesamt Spaß. Ja. Meine Priorität ist eigentlich momentan wirklich weiterhin Versorgung zu gestalten unter diesen ganzen, ich sag mal, Vorbedingungen, die uns das ja nicht erleichtern. Und dazu gehört aber auch tatsächlich wirklich, sich intensiv mit der Politik zusammenzusetzen und die Politiker tatsächlich denn auch die Voraussetzungen, die wir haben oder sowas, aufzuzeigen und damit auch, ich sag mal, Wege zu zeigen. Man darf nicht immer nur kritisieren, man darf nicht immer nur wehklagen, sondern man muss auch Möglichkeiten aufzeigen. Ja, das, was Jascha gerade gesagt hat, das wäre doch ein Modell, das wir weiterentwickeln können. Das ist mal eine Möglichkeit, dass wir sagen, okay, das müssen wir mal an die Politik heranbringen, aufzeigen und sagen, wir sind bereit, das umzusetzen. Auch, ich sag mal, wenn das ein bisschen weh tut. Ja, genau. Ich sag jetzt mal, wie unsere mobile Arztpraxis. Wir hatten ja auch eine Arztpraxis installiert oben an der Uniklinik. Das hat ja auch super funktioniert. Das war eine allgemeine Arztpraxis, die vor der Notaufnahme der Uniklinik installiert war, die wir finanziert haben. So. Leider ist es auch da so, dass am Ende alle gesagt haben, das war ein tolles Modell. Super. Aber die Krankenkassen haben sie irgendwann aus der Finanzierung rausgeschlichen.
Dann ist es ausgelaufen.
Wir haben Druck in der Vertreterversammlung bekommen und konnten das nicht mehr weiter finanzieren. Und dann ist es rausgenommen worden. Und da muss man sagen, hier Leute, da müsst ihr Möglichkeiten schaffen. Und am Ende des ganzen Weges ist es ein effizientes und sparsames Gesundheitswesen. Und wir müssen, Leute, das müssen wir auch, und da setze ich mich, glaube ich, als einer der wenigen, auch KV-Chefs, ganz massiv dafür ein, ja, wir müssen die selbst beteiligen, wir müssen den Patienten mit in die Mitverantwortung nehmen. Also in Amerika überlegst du, hast jetzt, ich sage jetzt mal, eine Varialzyste. So, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Ich kenne jemanden privat. Du kannst Ambulantes machen in so einem Tagesklinik-Setting. Da kostet das $14.000. Oder du machst es stationär im Krankenhaus und dann bist du $35,000 los.
Musst du kurz schlucken eben.
Ja, das sind die Preise. So, und dann ist es relativ einfach. Du entscheidest dich für den ambulanten oder tagesklinischen Bereich. Die Auswahl für uns, bei uns ist das anders. Das ist dann, oh, ich gehe da ins Krankenhaus, da habe ich Kosten und Logis frei und wie auch immer. Ja, also die an den Kostenstrukturen sind ja nicht beteiligt. Ja.
Und haben auch gar keine Idee davon, was das wirklich kostet. Das ist ja auch, na, die haben gar kein Preisgefühl. Ne? Die
wenn denken, wir denen sagen,
du
denken, was
kriegst du für den Kontakt, denken die, kriegst du da zigtausend Euro dabei, genau. Sind es 11,30 Mark. Ja, und genau. Das glaubt ja auch keiner. Ne?
Das glaubt schon niemand, verrückt, das glaubt wirklich niemand, ja. Also das ist, glaube ich, notwendig und mir wäre wichtig, dass man mehr, ich sage mal, offen diese Probleme thematisiert und nicht so hinter vorgehaltener Hand, wie das häufig die Politik tut. Da sind wir leider so ein bisschen in der Demokratie insgesamt momentan so an Grenzen geraten. Ne? Alle 4 Jahre muss ich neu gewählt werden, ich muss Koalitionen machen mit Koalitionspartnern, mit denen ich eigentlich überhaupt nicht zusammenarbeiten will. Da sind ein paar Baustellen, die es nicht einfacher machen.
Danke dir, Andreas. Das war ein sehr schönes Gespräch. Was wir mitnehmen, ist, dass mehr Ambulanten einen klaren Vergütungsrahmen braucht. Du hattest auch gerade nochmal darüber gesprochen. Ja. Wir hatten über Endbudgetierung, Hybrid-DRGs, den Neuerungen, wo man jetzt mal vielleicht einen kleinen Lichtblick wieder hat, in welche Richtung es geht. Aber die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Also man darf den Tag nicht vor dem Abend loben. Ne? Das ist ja immer... Es braucht starke Teams, ja, mit verschiedenen neuen Rollen möglicherweise auch, die es dann noch zu definieren gilt. Und eben auch eine pragmatische Digitalisierung, wie es hier auch mit dem WebA letztlich macht, als Service. Und ja, insofern bis zum nächsten Mal.
Ganz herzlichen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.